Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Und Mose rief ganz Israel herbei und sprach zu ihnen. Doch bevor wir Mose zuhören, begrüße ich Sie ganz herzlich zu Glauben Geschichten. 5. Mose Kapitel 1 wendet sich Mose an das Volk Israel. Er sagt: Höre Israel, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die ich heute vor euren Ohren rede. Lernt sie und achtet darauf, sie zu tun. So ein ähnlicher Anfang oder eine ähnliche Wendung an das Volk wie in Kapitel 4, Vers 1. Und nun Israel, höre auf die Ordnungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt. Wieder, höre Israel, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die ich heute vor euren Ohren rede. Lernt sie und achtet darauf, sie zu tun. Mose spricht mit dem Volk, Mose wendet sich an das Volk, damit er ihnen nahe bringt oder sie ermutigt, sie daran erinnert, sie motiviert, dass sie wirklich das, was Gott gesagt hat, auch sich zu Herzen nehmen und dass sie es tun. Vers 2. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Ich stand zwischen dem Herrn und euch zu jener Zeit, um euch das Wort des Herrn zu verkünden, denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und stieget nicht auf den Berg, in dem er sprach. Es ist ganz spannend, wenn man das nochmal so genauer sich vor Augen führt, was Mose eigentlich hier sagt. Vers 2, geh nochmal zurück. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. So erinnert sie an das, was vor 40 Jahren geschehen ist, als das Volk nach dem Auszug aus Ägypten, nach 3 Monaten kommen sie am Berg Horeb an, sind für mehrere Monate dort und Gott erscheint dem Volk und spricht zu dem Volk vom Berg Horeb. Ja, wenn Sie nochmal nachlesen wollen, 2. Mose, ab Kapitel 19, 2. Mose, Kapitel 19, dort heißt es, im 3. Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Und dort geschieht es dann, dort wendet sich das Volk, dort wendet sich Gott an das Volk, Kapitel 20 und so weiter. Und Mose nimmt sie da jetzt nochmal gedanklich mit und sagt, dort hat Gott mit uns einen Bund geschlossen. Aber, und jetzt kommt das Spannende, mit uns und nicht mit unseren Vätern, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Wobei ja viele von denen, die jetzt am Leben sind, damals noch nicht am Leben waren. Wir sind 40 Jahre später. Und umgekehrt sind viele, die damals am Leben waren, alle nicht mehr am Leben. Das war das ja, was Gott gesagt hat, dass diese Generation, die den Glauben nicht hat aufbringen können, die Gott nicht vertraut hat, dass er sie in das Land Kanaan bringt, dass sie in der Wüste sterben werden. Und sie sind auch in der Wüste gestorben. Auch darauf weist Mose in seiner Ansprache, in seinem Reden mit dem Volk, weist er sie darauf hin, erinnert sie daran und sagt aber, der Bund damals, den hat eigentlich Gott gar nicht mit unseren Vätern geschlossen. Was ja faktisch nicht stimmt. Natürlich hat er den Bund mit den Vätern geschlossen. Aber er sagt, Gott hat den Bund mit uns geschlossen. Selbst wenn wir nicht da waren, dieser Bund wurde mit uns, mit denen, die wir heute alle hier am Leben sind, geschlossen. Das heißt, das, was damals geschehen ist, überbrückt auf irgendeine Art und Weise die Zeit. Oder umgekehrt, die, die nicht dabei waren, sind jetzt irgendwie doch mit dabei. Und der Bund ist mit ihnen geschlossen worden oder auch mit denen, die nach ihnen kommen werden. Ist so, als würde sich so Geschichte wie so ein Blatt Papier zusammenfalten und auf einmal ist man da, obwohl man eigentlich gar nicht da war. Und der Bund, man kann nicht sich darauf ausruhen und sagen, ja, aber das war eigentlich das, was Gott mit unseren Vätern besprochen hat oder abgemacht hat oder den Bund hat er mit ihnen geschlossen und gar nicht mit uns, für uns gilt was anderes, sondern nein, mit uns heute, die wir heute alle hier am Leben sind. Er geht dann sogar so weit und sagt, Vers 4, von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet. obwohl manche gar nicht dabei waren, weil sie gar nicht, noch gar nicht geboren waren. Aber er nimmt sie mit in diese Situation und sagt, das, was da geschehen ist, das ist euch geschehen, das ist für euch geschehen, das ist mit euch geschehen. Und er stand, Vers 5, zwischen dem Herrn und zwischen dem Volk. Und Gott sprach, Vers 6, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unten unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter Heimsucht an den Kindern und an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Der aber Gnade erweist auf Tausende hin denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Und ich halte mal kurz hier an, weil Sie vermutlich schon die Worte erkannt haben. Wenn Sie einen christlichen, gläubigen Hintergrund haben, dann werden Sie schon gemerkt haben, Moment mal, das sind doch eigentlich das, was wir so gemeinhin als die 10 Gebote bezeichnen. Und auf einmal habe ich selber bei mir gemerkt, als ich so den Text las, dass ich schon wieder ganz woanders war, weil mit den 10 Geboten verbindet ja jeder dies oder das, manche mehr, manche weniger. Aber auf einmal ist man schon wieder draußen aus der Geschichte. Und es ist gar nicht so leicht, in der Geschichte drin zu bleiben, dort mit da dabei zu sein, bei dem, was jetzt gerade geschieht. Und nicht jetzt Christentum oder die Fehler des Christentums oder das Gute oder das Negative, was wir mit den Geboten verbinden, auf einmal damit reinzubringen in diesen Text und sich ablenken zu lassen von dem, was geschieht. Und ich musste mich auch erinnern, so Klaus, bleib doch bei dem, was da jetzt gerade los ist. Bring jetzt nicht deine eigenen Vorstellungen und Gefühle und Emotionen und Gedanken damit hinein, bei dem, was jetzt hier steht, denn das geschieht ja sehr schnell. Sie erinnern sich, dass wir immer auch probieren, beim Lesen wirklich rauszufinden, was steht im Text und was bringe ich zum Text? Ich als Leser, die Menschen, mit denen wir lesen, was denken wir, was da drin steht? Oder fühlen, dass da drin steht, obwohl es da gar nicht drin steht? Und was will nämlich die Geschichte uns sagen? Jetzt hier sind wir beim Volk Israel. Mose, kurz vor dem Einzug des Volkes Israel in das Land Kanaan, wendet sich an das Volk. Er spricht mit ihnen. Höre Israel, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die ich vor euren Ohren rede. Lernt sie und achtet darauf, sie zu tun. Und dann geht es um diesen Bund. Um das, was sie erlebt haben. Und jetzt Vers 6, ich lese es nochmal vor. Ich bin der Herr, ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und es ist ja je nachdem, wie man das liest, wo ist die Betonung? Auf das Ich, also auf das, dass Gott sie herausgeführt hat und nicht jemand anders. Sie sind nicht selbst da rausgegangen. Nicht Mose und Aaron haben sie da herausgeführt, sondern Gott war es. Denn das war ja die Fragestellung oft in den letzten 40 Jahren. Wer ist es denn, der das Volk herausgeführt hat? War es Mose und Aaron? War es etwas Menschliches oder war es etwas Göttliches? War Gott derjenige, der sie aus Ägypten herausgeführt hat? Und mir scheint, dass der Fokus darauf liegt. Ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Ist ganz klar, was der Kontext ist. Ist ganz klar, worum es geht. Gott hat das Volk gerettet. Gott hat das Volk befreit. Vers 7, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und in der letzten Episode, im Kapitel 4, geht es darum, dass Mose das Volk daran erinnert, es gibt gar keinen anderen Gott. Es gibt nur diesen Gott. Es ist der alleinige Gott. Kapitel 4, Vers 35. Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. Vers 39, so erkenne denn heute, und nimm es dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist, im Himmel oben und auf der Erde unten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, denn das führt dich in die Irre. Mose warnt das Volk, mach dir keine Götzenbilder. Und so geht es dann auch weiter. Du sollst dir kein Götterbild machen. Irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel oder unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Warum? Denn das führt dich ins Verderben. Da ist kein Leben. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin derjenige, der dich befreit hat. Dem folge nach, nicht irgendwelchen anderen Göttern. Auf einmal gewinnen diese Gebote, diese Worte, die werden gar nicht als Gebote bezeichnet, sondern wir bezeichnen sie so, sondern eher als 10 Worte. Diese 10 Worte kriegen auf einmal eine ganz andere Bedeutung, weil sie in diesem Kontext sich befinden, als Gott sie zu dem Volk gesprochen hat oder jetzt Mose, als er das Volk daran erinnert und sagt, es geht hier darum, dass du nicht einen Weg gehst, der dir nicht gut tut. Gott fährt fort und sagt ihnen, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Die Schuld, die wird die Generationen treffen. Die Kinder, die dritte, die vierte Generation. Aber Gnade, Gnade über 1000 Generationen derer, die mich lieben. Die Schuld trifft diejenigen, die mich hassen. Gott spielt ja nicht mit den Menschen und wir haben das im Laufe der Geschichte an vielen, vielen Stellen gemerkt, dass da die Absicht Gottes ist, alle mitzunehmen und dem Menschen gut zu tun, dem Menschen zu helfen, dass er leben kann. Wenn aber sich der Mensch gegen Gott wendet und ihn hasst, dann wird ihn seine Schuld treffen. Vers 11. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Mach Gott nicht zu irgendetwas Nichtigem. Denn das ist er nicht. Es geht hier um den Schöpfer von Himmel und Erde. Es geht um den, der dich befreit hat. Es geht um deinen Gott. Hab das vor Augen. Hab das vor Augen, denn wenn du diesen Weg gehst, dann wird dieser Weg dich ins Unglück stürzen. Vers 12. Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. So die Erinnerung, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag ist der Sabbat für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Niemand soll in deiner Umgebung arbeiten. Auch nicht deine Sklaven, deine Knechte. Warum? Denn du warst selber ein Sklave und Gott hat dich befreit. Und wenn sie mitgelesen haben und die Geschichte mitgegangen sind, dann werden sie merken, dass hier an dieser Stelle der Sabbat in einem anderen Zusammenhang gebracht wird, wie beim ersten Mal, als Gott die 10 Worte zu dem Volk gesprochen hat. Und zwar in 2. Mose, Kapitel 20 und dort ab Vers 8. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Soweit der gleiche Text. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. An dieser Stelle, beim ersten Mal, als Gott mit dem Volk spricht, verbindet Gott den Sabbat mit der Schöpfung. Er geht also so ganz an den Anfang zurück und sagt, ich bin der Schöpfer. Ich habe die Erde gemacht und alles, was darin ist. Ich bin der Schöpfer. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Da wird uns die Schöpfungsgeschichte erzählt. Da wird gesagt, Gott hat die Erde geschaffen. Und dann in Kapitel 2, 1. Mose 2, ab Vers 1, da wird zum ersten Mal über den Sabbat gesprochen und es wird gesagt, Gott ruhte an diesem Sabbat. Und Gott nimmt das Volk gedanklich mit nach 400 Jahren in der Wüste, nach Jahrhunderten, Jahrtausenden, die ins Land gegangen sind, Menschen auf dieser Erde gelebt haben, erinnert Gott die Menschen und sagt, ich bin der Schöpfer. Dieser Tag, wenn du da an dem Tag ruhst und deine Arbeit nicht tust, dann sagst du damit, dass das Leben von Gott kommt. So hat er auch das Volk in der Wüste versucht, an den Sabbat wieder zu erinnern. Und zwar 2. Mose 16, ganz interessante Episode aus der Geschichte Israels, wie Gott mit dem Manna, das mit dem Manna-Sammeln verbindet und das Volk daran erinnert, Leben kommt von Gott, Essen kommt von Gott. Nicht durch deine Arbeit hältst du dich am Leben, sondern Leben kommt vom Schöpfer. Das heißt, beim ersten Mal verbindet Gott den Sabbat mit seinem Schöpfungshandel, mit der Tatsache, dass das Leben von ihm kommt. Jetzt, interessanterweise, als Mose sich an das Volk wendet, verbindet er es mit ihrem Aufenthalt im Ägypten und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten. Und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Klar könnte man jetzt die Frage stellen, ja, was war jetzt denn? Was hat jetzt Gott denn gesagt? Hat er das eine gesagt oder das andere gesagt? Hat er jetzt das Sabbatgebot mit der Schöpfung verbunden? Oder hat er es jetzt mit dem Aufenthalt in Ägypten verbunden, was jetzt ja vielmehr so die Befreiung darstellt, der Mensch, der versklavt ist, der gebunden ist. Und aus dieser Gebundenheit befreit er sich nicht sich selbst, sondern er wird aus dieser Gebundenheit befreit. Das Volk wurde von Gott befreit. Es ist so wie der Anfang der Rede Gottes in Vers 6. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du hast dich nicht selbst befreit. Du hast dir nicht irgendwann gedacht, oh, das geht mir nicht gut hier. Denkt ihr auch alle so, dass es uns hier nicht gut geht? Sollten wir nicht mal irgendwie einen Plan fassen, um auszubrechen? Und dann fasst man einen klugen Plan und bricht aus Ägypten aus und geht irgendwo anders hin? So ist es nicht passiert. Sondern Gott sagt, du warst Sklave und ich habe dich herausgeführt und deswegen arbeitest du am siebten Tag nicht. Als Erinnerung daran, sonst vergisst du es. Und wenn Sie die letzte Glauben-Geschichten-Episode gesehen haben und mitgelesen haben, dann werden Sie wissen, welche Bedeutung eben Geschichte hat. Geschichte hat dafür, dass der Mensch eine Richtung hat, sich ausrichten kann, sein Leben ausrichten kann, sein Handeln ausrichten kann. Wie wichtig es ist, Geschichte nicht zu vergessen, damit man seine Ursprünge nicht vergisst und weiß, woher man kommt. Und dennoch ist die Frage hier im Raum, was ist denn jetzt? Also hat Gott beides gesagt, sowohl das, was in 2. Mose 20 steht, als auch das hier? Oder ist das jetzt Teil der Auslegung des Gesetzes durch Mose, dass Mose das mit dieser Befreiung verbindet, um der neuen Generation deutlich zu machen, hey, ihr wart alle Sklaven. Auch wenn ihr das selber noch nicht erlebt habt oder nicht mehr erlebt habt, sondern nur eure Eltern, die mittlerweile gestorben sind. Aber sie waren, das Volk war versklavt in Ägypten. Und Gott hat sie da heraus befreit. Der Autor geht nicht darauf ein, sondern wie selbstverständlich nimmt er das mit, dass es das Wort Gottes ist, das Gott an das Volk gerichtet hat. Vers 16. Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat, damit deine Tage lange währen und damit es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Klar, die Ehre, die Verbindung zwischen den Generationen wird mit Leben in Zusammenhang gebracht. Vers 17. Du sollst nicht töten. Vers 18. Du sollst nicht Ehe brechen. Vers 19. Du sollst nicht stehlen. Und du sollst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten ablegen. All das sind Dinge, die Leben möglich machen. zu töten, Ehe zu brechen, zu stehlen, falsches Zeugnis abzugeben, zu lügen über seinen Nächsten, dass all das bedeutet, dass Leben zerstört wird. Vers 21, und du sollst die Frau deines Nächsten nicht begehren. Und du sollst dich nicht gelüsten lassen nach dem Haus deines Nächsten, noch nach seinem Feld, noch nach seinem Knecht, noch nach seiner Magd, noch nach seinem Rind, noch nach seinem Esel, noch nach allem, was dein Nächster hat. Neid, Neid. Beneide deinen Nächsten nicht, denn das wird Leben zerstören. Vers 22, diese Worte redete der Herr auf dem Berg zu eurer ganzen Versammlung mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und dem Dunkel mit gewaltiger Stimme und fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab sie mir. Also Mose geht wirklich jetzt nicht darauf ein, wie diese Unterschiedlichkeit in den 10 Worten zu lösen ist, sondern gibt sie nur auf und wir stellen sie fest. Und die größte dieser Unterschiedlichkeit ist in der Tat bei dem Thema des Sabbats. Dass es einerseits mit der Schöpfung verbunden wird, aber andererseits mit dem Auszug aus Ägypten. Damit, dass Gott den Menschen befreit hat, also Schöpfung und Befreiung. Das scheinen zwei zentrale Gedanken des Sabbats zu sein, die der Mensch mitnimmt oder die er in sich verankert, wenn er diesen Tag beachtet. Vers 23, und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet, während der Berg im Feuer brannte, da tratet ihr zu mir heran, alle Oberhäupter eurer Stämme und eure Ältesten, und sagtet, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen, und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. An diesem Tag haben wir gesehen, dass Gott mit dem Menschen reden kann und er am Leben bleibt. Offensichtlich dachten sie, dass wenn Gott sich an den Menschen wendet, dass der Mensch verzehrt wird, dass der Mensch sterben wird. Aber dort am Berg Horeb erleben sie, dass Gott durchaus mit den Menschen reden kann, mit ihnen reden kann und sie am Leben bleiben. Vers 25, und nun, wozu sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch weiter hören, dann werden wir sterben. Denn wer ist unter allen Sterblichen, der die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer hätte reden hören wie wir und wäre am Leben geblieben? Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, sagen wird. Und du sollst alles zu uns reden, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen es hören und tun. Das ist eine ganz interessante Spannung. Einerseits sagen sie, wir haben Vers 24, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, er hat uns seine Größe sehen lassen, wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört und wir sind nicht gestorben. Denn normalerweise würden, so denken sie, Menschen sterben, wenn Gott mit ihnen spricht. Aber dann sagen sie, wozu sollen wir denn nun sterben? Und haben irgendwie Angst, dass wenn Gott weiter mit ihnen redet, dass dieses Feuer, das da auch war, dass dieses Feuer sie erfasst und es sie verzehrt und sagen, Mose, mach du das. Mose, mach du das. Vers 28, und der Herr hörte die Stimme eurer Worte, als ihr zu mir redetet. Da sprach der Herr zu mir, ich habe die Stimme der Worte dieses Volkes gehört, die sie zu mir geredet haben. Sie haben recht geredet mit allem, was sie gesagt haben. Möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich allezeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Also offensichtlich war diese Begegnung zwischen Mensch und Gott, und wenn man nochmal zurückgeht zu 2. Mose 20, als dieses Ereignis zum ersten Mal beschrieben wird, 2. Mose Kapitel 20 und dort ab Vers 18, und als das Volk den Donner wahrnahm, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie und blieben von ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da ist genau dieses Thema. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Denn nur um zu prüfen, ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von vorne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Das heißt, diese Begegnung zwischen Mensch und Gott, die offensichtlich den Menschen mit Angst erfüllt. Darum geht es aber nicht, denn Mose sagt, fürchtet euch nicht, denn Gott ist barmherzig. Wir haben es gerade in der letzten Episode gemeinsam wieder neu entdeckt, Gott ist barmherzig. Es geht nicht um Angst. Gott will nicht Angst machen, aber dieses Bewusstsein darüber, dass wir mit Gott nicht spielen. Dass Gott, dass dieses Wesen, das die Erde, das Universum und uns geschaffen hat, dass dieser Gott uns den Weg weist, den wir gehen sollen, um leben zu können. Denn darum geht es ja. Er sagt, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ach, haha, wir wissen doch eh besser. Dass wir seinen Namen nicht, wie Gott ihnen sagt, dass wir seinen Namen nicht zum Nichtigen aussprechen, dass wir nicht andere Götter uns machen, dass wir nicht weitere Götter anbeten und Götterbilder machen, dass wir Leben bewahren und dass wir im Sabbat oder durch den Sabbat die Erinnerung an den Anfang und an die Befreiung uns behalten. Und in dieser Begegnung erschüttert es natürlich das Volk. Und einerseits sind sie begeistert, man kann Gott begegnen, mit ihm sprechen und nicht sterben. Aber andererseits sagen sie, wir merken, dieser Gott ist mehr als was wir dachten. Rede du mit ihm, Mose. Vers 31, da sagt Gott zu Mose, du aber bleibe bei mir stehen und ich will all die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen zu dir reden, die du sie lehren sollst, damit sie sie tun in dem Land, das ich ihnen gebe, es in Besitz zu nehmen. Es geht immer darum, dass sie hören und tun, denn wenn sie nicht tun, dann werden sie nicht leben. Vers 32, achtet nun darauf, sie zu tun, wie der Herr, euer Gott, es euch geboten hat. Jetzt spricht wieder Mose zu dem Volk. Weicht nicht davon ab, weder zu Recht noch zu Linken. Auf dem ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch geboten hat, sollt ihr gehen, damit ihr lebt und es euch gut geht und ihr eure Tage verlängert in dem Land, das ihr in Besitz nehmen werdet. Wer den Weg Gottes geht, der geht den Weg des Lebens. Denn Gott ist ein Gott, der Leben möglich macht und leben will. Deswegen hat er die Erde und die Menschen geschaffen, sie und mich. Und in diesem Vertrauen gehen sie und gehe ich diesen Weg, den Gott uns zeigt. Gottes Segen Ihnen, bis zum nächsten Mal hier auf dem Hope Channel.